Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.
Moin moin, liebe Löwenfans, willkommen im Löwengebrüll. Die Ausgabe heute hat's nicht ganz leicht, denn statt wie Raubkatzen sind die Löwen eher so ein bisschen wie Schoßhündchen aus der Winterpause gekommen. Aus 4 Spielen nur ein Sieg, 3 Niederlagen, darunter das Pokal aus. Keine Frage, auch mein heutiger Gast hatte sich den Restart anders vorgestellt, zumal es auch sein persönlicher Restart bei den Löwen hier war. Nachdem er den KSV vor rund einem halben Jahr nicht ganz so frei von Irrungen und Wirrungen verlassen hatte. Über all das wollen wir sprechen, über den schwachen Restart und über seine Rückkehr. Warum ist er überhaupt gegangen? Warum ist er zurückgekommen? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ihr ahnt schon, wer es ist. Wer noch zweifelt, erfährt's jetzt.
Das bin ich, mein Steckbrief. Name?
Jan Dahlke.
Die Position?
Stürmer.
Dein Alter?
28.
Die Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingsessen?
Wenn es gesund sein will, Nudeln mit Pesto. Wenn es ungesund sein will, dann Dönerpizza.
Wann darf es ungesund sein?
Nach dem Spiel.
Nach dem Sieg?
Nach dem Sieg, ja. Nach dem Sieg.
Ja, okay. Lieblings-Bundesliga-Club?
Bayern München. Mhm. Als Kind mehr, jetzt aber immer noch Sympathisant.
Mhm. Jan, herzlich willkommen. Freue mich total, dass du da bist und ich fange jetzt gleich mal an, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Als du zurückgekommen bist zum KSV, haben wir kurz Kontakt gehabt, da habe ich gesagt, Mensch, es hat sich gar nicht so viel verändert bei den Löwen beim KSV. Wir haben aber jetzt einen Podcast, habe ich dir gesagt und du bist natürlich auf jeden Fall eingeladen und dann haben wir gesagt, komm, die erste Folge lassen wir noch. Wir laden dich dann zur zweiten Folge nach der Winterpause ein, dann hast du noch ein paar Spiele. Dann habe ich noch so zum Spaß gesagt, bis dahin hast du 4-5 Tore geschossen. Dann hast du mich angeguckt und hast gesagt, boah, das sind aber nur 3-4 Spiele bis dahin. Und dann habe ich noch zum Spaß gesagt, es muss doch reichen bei deiner Trefferquote. Es hat leider nicht gereicht.
Ja, leider nicht. Mhm. Letztes Jahr hätte es gereicht, ja. Diesmal leider nicht, aber vielleicht in naher Zukunft dann.
Wie oft hast du an der Stelle eigentlich zur Begrüßung in Nordhessen schon den Fehler gemacht und hast Gude geschmettert?
Eigentlich nicht so oft. Ich sage irgendwie oft Moin. Weiß nicht, warum
sehr
sich,
schön, ja.
Weiß
sehr
nicht, warum sich das so eingebürgert hat, aber Gude, das ist bei uns schon so eine Sache in der Heimat, aber habe ich jetzt tatsächlich nicht so oft in meinem Wortschatz.
Ja, das ist eine gute Wahl, weil du bist Südhesse, also du bist gebürtiger Bensheimer, aber du weißt inzwischen, dass du dir beispielsweise mit Gude nicht allzu viele Freunde hier machst.
Nee, das weiß ich. Dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass ich es nicht so in meinem Wortschatz vertreten habe.
Ja, das ist super, weil ich sag mal, der gemeine Südhesse glaubt immer, dass das Südhessische für ganz Hessen steht. Ja, also Gude, Appleboy, der Eintracht und der ganze erbärmliche Kram von da unten. Es kommt hier nicht so gut an.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber sehe ich jetzt auch nicht. Ich bin ja auch kein Eintracht-Fan und die anderen Sachen auch nicht so. Von daher bin ich da jetzt nicht so, ich bin zwar Südhesse geboren auch, aber jetzt nicht so eingefleischt.
Sehr schön. So, pass auf, ich habe hab vergessen, dir ein Utensil vor dich zu legen. Das lege ich dir jetzt noch schnell hin. Das gehört zu diesem Podcast dazu. Wenn ich dir irgendwie eine Frage stellen sollte, zwischendurch mal, die dir überhaupt nicht passt oder ein Themenkomplex, ja, Südhessische hast du jetzt durch, dann hast du die Möglichkeit, mir die rote Karte zu zeigen, die vor dir liegt, und zwar ein einziges Mal. Klingt für euch dann so?
Wurde die schon mal gezückt?
Genau, das sage ich an der Stelle immer. In allen bisherigen Podcast-Ausgaben hat sie keiner verwendet.
Ja gut, ja? Da ist der Druck hoch, damit versuche ich das auch nicht zu machen.
Ja, bin gespannt. Ich habe übrigens an der Stelle, gucke ich immer mal, wie viele rote Karten denn die Gäste in ihrer Fußballlaufbahn bislang gesehen haben.
Ja.
Null bei dir.
Glattrot, tatsächlich eine, aber das war damals in einem Hallenturnier, also in keinem offiziellen
Spiel. Gut.
Im Hallenturnier in meinem ersten Herrenjahr damals, wo ich noch in der Gruppenliga gespielt habe, da hatte ich mal eine glattrote bekommen und sonst eine gelbrote, die war sogar beim KSV.
Ja, viertes Spiel damals für die Löwen. Weißt du noch gegen wen?
Astoria Waldorf, leider sehr unglücklich, mit einem hohen Bein. Das war meine einzige in einem Pflichtspiel, wo ich danach gesperrt gefehlt habe. Auch noch nicht wegen 5 Gelben oder so, aber
ja.
Das war die erste Gelb-Rote.
Und vom Eindruck habe ich immer gedacht, Mensch, der Jan, der könnte wahrscheinlich in seiner Laufbahn schon so 2, 3 rote Karten mal kassiert haben oder zumindest Gelb-Rote, weil du bist schon ein emotionaler Typ auch auf dem Platz, ne? Also du hast schon so einen Gerechtigkeitssinn, ne? Also wenn der Schiedsrichter da Scheiße pfeift, dann sagst du ihm das schon auch.
Ja, auf jeden Fall, aber ich versuche auch dem Schiedsrichter gegenüber dann immer auch fair zu agieren. Natürlich ist es manchmal aus der Emotion heraus, aber nicht jetzt irgendwie drüber oder so. Aber natürlich auch von meinem Spielstil, das war ja auch die gelb-rote Karte, wo ich da ein bisschen forsch reingegangen bin damals, sage ich, bin ich auch immer für eine gelbe Karte, sage ich mal, gut, weil ich halt viel physisch spiele. Mhm. Aber habe mich dann da schon, wenn ich gelb vorbelastet bin, eigentlich versuche ich mich im Griff zu haben, dass ich dann auch das Spiel beenden kann und nicht die Mannschaft unter die Schwäche.
Also sagst du, beleidigst dann den Schiedsrichter nicht? Wie läuft denn sowas ab dann auf dem Platz, so eine Kommunikation? Also sagen wir mal, ihr kriegt einen Pfiff, mit dem bist du nicht einverstanden. Was sagst du dann zum Schiedsrichter?
Ja, dann geht man hin und sagt so, ja, das sind ja jetzt Floskeln, die dann auf dem Platz dann fallen. Dann will man halt die Entscheidung, sag ich mal, vom Schiedsrichter verstehen. Er hat natürlich eine andere Meinung, weil er es natürlich so gepfiffen hat. Und dann gibt's da 1, 2 Wörter hin und her. Mhm. Aber ich sag, die meisten Schiedsrichter sind da auch, wenn man da jetzt nicht unter die Gürtellinie geht, dann auch entspannt. Und dann ist es auch schnell abgehakt.
Sehr schön. Wir sind schon mittendrin. Hast du dich wieder gut eingelebt? Also ich habe gehört, du hast jetzt inzwischen wieder auch eine eigene Wohnung gefunden.
Ja. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr gut eingelebt. Man muss ja auch sagen, also der Einstieg, sage ich mal, ist mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen, da die Mannschaft ja eigentlich zu 80% gleich ist und auch der Staff drumherum. Da war man eigentlich auch wieder direkt willkommen. Klar, die Sache mit der Wohnung, das hat sich jetzt dann auch geklärt. Da haben mir auch 1, 2 Leute geholfen, dass ich da eine Wohnung bekommen habe. Mhm. Habe jetzt hier im Baunatal, ist zwar nicht direkt in Kassel, aber ich sage, zum Stadion ist man da eigentlich in 10, 15 Minuten direkt da, von daher bin ich da sehr zufrieden.
Ja, und du hast den Staff angesprochen, der sich ja auch nicht verändert hat. Und einer aus dem Staff hat dir geholfen, bis du nämlich eine eigene Wohnung gefunden hast. Wo hast du die ersten Wochen wohnen dürfen?
Ja, ich war die ersten Wochen bei unserem Zeugwart, beim Timo.
Ja.
Sehr, sehr schöne Unterkunft. Da hat der Ruppi ja auch schon im Sommer für 2, 3 Wochen gewohnt. Hat es mir auch wärmstens empfohlen und da hatte ich auch einen angenehmen Übergang und hatte jetzt keinen Druck, ganz schnell die Wohnung zu finden. Natürlich will man irgendwann eine eigene Wohnung haben, aber hatte auf jeden Fall da eine schöne Zeit.
Also die Herberge Mäntel, ne? Musste wieder herhalten. Du hast schon angedeutet, also Ruppi hat auch bei ihm übernachtet. Das haben wir im Podcast mit Ruppi auch schon diskutiert.
Ja, ist vielleicht nicht gut, wenn man es jetzt so offiziell macht, dann kommt jetzt jeder Spieler, der es jetzt hört, will da hier vielleicht beim Timo übernachten.
Ja, aber ich glaube, Timo hat gar nichts dagegen.
Nee, der ist da völlig offen und glaube ich, hat nochmal eine schöne Zeit auf jeden Fall.
Wollen wir ihn mal hören? Timo Mäntel, sagt was.
Kommt er
so,
direkt?
Ja, genau. Ja, sagt was dazu, wie du so als Mitbewohner warst. Ja,
stimmt. Die Tür mal wieder geöffnet. Jan hat ab Januar hat er bei mir gepennt bis letzte Woche, ab Anfang Februar. Ja, war sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja,
wann steht er auf morgens, wann geht er abends ins Bett?
Auch ganz ehrlich, kann ich gar nicht sagen, weil ich bin ja immer noch einer, ich bin ja kein Vollprofi, ich gehe ja noch arbeiten. Ja. Somit kann ich dir gar nicht sagen, wann er genau aufsteht, aber ich glaube, er ist...
Er war noch nicht wach, als du an die Arbeit gegangen
bist. Nee, so früh ist er nicht wach, aber ich würde behaupten, er schläft kürzer wie der Kollege Rupp.
Ja?
Ja, ich glaube, Rupp ist ein Wecker, der kennt die Uhr 7 oder 8 nicht.
Und abends, also wenn du von der Arbeit nach Hause gekommen bist, ja, was habt ihr so unternommen zu Hause?
Naja gut, es war ja die Vorbereitungszeit und jeder, der die Vorbereitungszeit unter Klinge kennt, da war nicht viel mit irgendwelchen Unternehmungen. Da war eigentlich immer nur Couch und Essen und Fußball gucken angesagt.
Wir erinnern uns an den Podcast mit Ruppi. Du bist also ein großer Köln-Fan. Deine ganze Bude ist entsprechend auch verkleidet. Er ist HSV-Fan. Wie habt ihr euch vertragen?
Ja, HSV und Köln, das sind ja, müssen ja beide sehr leiden. Köln im Moment noch mehr wie der HSV, aber jetzt in 3 Wochen ist ja das Spiel... Hamburg gegen Köln und da hat er mir sogar als kleines Geschenk für meine Gastfreundlichkeit hat er mir 2 VIP-Karten besorgt, Hamburg gegen Köln und dann hoffe ich natürlich auf einen Auswärtssieg und dann passt das schon.
Also kleine Korrektur meinerseits, wir haben es ja eben gehört, du bist kein HSV-Fan, du bist eigentlich ein Bayern-München-Anhänger, aber der Kontakt zum HSV, du hast sehr enge Kontakte zum HSV, liegt daran, dass du den Sechser des HSV, Nikolai Remberg, sehr gut kennst aus eurer gemeinsamen Zeit bei Preußen Münster damals und da hast du dem Timo jetzt eine Karte verschaffen können.
Ja genau, also ich glaube, der Timo hat das Wissen falsch verstanden, weil ich schon mit dem HSV immer mitgefiebert habe, weil Nikolai ist mein bester Freund und wir haben auch täglich Kontakt und ich natürlich natürlich auch, seitdem wir uns kennen aus der Zeit aus Münster, ich natürlich ihn intensiv verfolge. Auch letztes Jahr hat er ja bei Kiel gespielt, das war ja auch so eine Connection Kiel und Kassel.
Ja.
Von daher bin ich da bei den Spielen schon immer so, dass ich da auf jeden Fall mitfieber. Und die machen es ja auch aktuell, er vor allem und auch die Mannschaft, sehr gut.
Super, ja. Hm.
Und ja, darum hat der Timo das vielleicht ein bisschen falsch verstanden, dass ich kein HSV-Fan bin. Also ich bin Sympathisant und auch die von meiner Freundin, die Familie, sind HSV-Anhänger. Mhm. Aber ich freue mich natürlich da für ihn und dann auch für den HSV natürlich. Mhm. Aber jetzt richtiger HSV-Fan bin ich nicht. Mhm. Ja, also zur kleinen Erklärung, das hat er vielleicht ein bisschen falsch verstanden, weil ich da immer mitgefiebert habe.
Nee, war ja eher mein Fehler. Ich habe das so gedeutet. Ich glaube, wenn geht's auf meine Kappe.
Aber Hamburg, ich war auch schon dort in der Vorbereitung, wo ich ja noch keinen Verein hatte, war ich auch bei ihm schon zu Hause. Habe auch jetzt das Testspiel da gegen Lyon gesehen. Und da hat man auch schon gemerkt, was auch beim Testspiel selbst für eine Stimmung ist in Hamburg und auf jeden Fall ein super Verein, auch eine super Stadt. Also da kann man auch nur Sympathien für haben.
Jetzt ist das, der Ton mit Timo war ein paar Tage alt, hat man eben gehört, weil das Spiel steht jetzt am Wochenende an, nämlich HSV gegen Köln. Ja. Und ich habe mal geguckt, die spielen Samstagabend, das ist das Topspiel in der Bundesliga. Ja. Und ihr spielt aber auch am Samstag hier zu Hause gegen Schott Mainz. Das heißt, du hast den Timo jetzt quasi nach Hamburg geschickt.
Er hat sich das ausgesucht. Also ich habe gesagt, ich besorge es ihm für die Gastfreundschaft, dass er mir da die Obhut gegeben hat. Aber das hat er sich schon selber ausgesucht, dass er da hingehen wollte. Er wusste auch, glaube ich, dass da, also es war noch nicht terminiert. Es kann ja auch sein, dass es sonntags ist oder freitags. Aber wird ein bisschen eng mit beiden, aber ich hoffe, dass wir einen Heimsieg holen und er wird wahrscheinlich nicht zu unserem Spiel kommen können.
Was natürlich sein kann, ich glaub, so schätze ich fast Timo ein, du hast natürlich vollkommen recht, der wird trotzdem eure Kabine noch drapieren. Der wird euch die Trikots
Das auf jeden Fall. Und danach Richtung
Hamburg fahren. Richtung Hamburg. Weil der hält sowieso meistens die Spiele, also während ihr spielt, hält er sowieso nicht im Stadion, weißt du das?
Also hat er jetzt gemeint, er würde es jetzt ändern?
Ja.
Sollte sie die überlassen vielleicht, wenn es so wie es jetzt läuft, dann könnte er vielleicht das wieder so machen wie vorher.
Ja.
Aber das könnte nicht gut sein. Ich glaube, die Anbindung Kassel-Hamburg müsste auch okay sein vom Zug her. Also er hat zumindest gemeint, dass er mit dem Zug fahren will. Und dann hoffe ich für ihn erst auf einen Heimsieg und dann auf ein schönes Samstagabendspiel.
Ja.
Mit für ihn natürlich wahrscheinlich besseren Ausgang für Köln und ich bin eher für den HSV.
Ja, ich auch übrigens, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, bin jetzt so ein kleiner HSV-Sympathisant, also Fan würde ich jetzt auch nicht sagen, aber genau. Und nur nochmal zur Erklärung, also für die, die es nicht wissen, Timo ist der Betreuer des KSV, der richtet die Kabine vor dem Spiel entsprechend her, also der sorgt dafür, dass die Trikots immer am richtigen Haken hängen, die Gummibärchen farblich sortiert sind in den richtigen Schalen und er ist aber auch bekannt dafür, dass wenn es während des Spiels mal sehr nervlich zur Sache geht, bei euren Spielen auf dem Platz, dass er das dann nicht mehr aushält. Dann geht er immer in die Kabine. Ja. Und isst wahrscheinlich die Gummibärchen dann weg.
Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das kann natürlich sein. Aber auch an der Stelle nochmal ein Dankeschön, auch gerade an seine Eltern. Die machen ja auch einiges für den KSV,
überragend,
immer fürs Essen. Bei der Mutter durfte ich auch ein, zwei Mal verköstigen. Es war immer sehr lecker. Mit dem Thomas habe ich in seiner Gartenhütte ein, zwei Mal Fußball geschaut. Ich glaube, viel Cola Zero hat da nicht mehr stehen. die wurde vorher, glaube ich, nicht so getrunken. Da habe ich eins, zwei davon genommen und da auch nochmal Dankeschön für die Obhut auf jeden
Fall. Ja, ganze Familie Mentel ist ein absoluter KSV-Anhänger, behilflich, wo es nur geht. Papa Mentel hat, glaube ich, auch dem Ruppi damals die Wohnung dann beschafft, mehr oder weniger, in die er dann eingezogen ist. Also kümmert sich.
Ja, bei mir hat er auch ein bisschen in der Elektrik, hat er ein bisschen geholfen. Da haben wir schon einiges gemacht für den KSV. Und die Mutter kocht ja auch immer für uns nach den Auswärtsspielen.
Ja.
Gibt es ja immer Essen. Ist auch sehr zu empfehlen.
Von den Gummibärchen und der Familie Mentel zum Leistungssport, Jan. Wir wollen natürlich tatsächlich jetzt auch ein bisschen über Fußball reden. Ja, auch über den KSV und über deine bisherige Leistung. Ich habe vor allem jetzt erstmal den Trainer René Klingbeil gefragt, warum er so viel dafür getan hat, dass du zurückgekommen bist zu den Löwen.
Ja, weil er einfach ein guter Spieler ist. Das ist ja ein Stück weit auch mein Spieler. Ich kenne ihn ja schon aus der Zeit, wo ich in Jena Trainer war. Und wir hatten immer eine gute Zusammenarbeit. Er hat auch hier das halbe Jahr unter uns dann bei mir hier eine Top-Leistung einfach abgeliefert, hat einen Haufen Tore geschossen. Von daher sind wir jetzt froh, dass er über den Umweg Portugal auch wieder zu uns zurückgefunden hat.
Stimmt das, dass du immer den Kontakt zu ihm gehalten hast zwischendurch?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist nicht immer aus den Augen, aus den Sinn, auch wenn du jetzt mit dem Spieler auch, sag ich mal, so einen speziellen Erfolg dann zusammen auch gefeiert hast. In Jena war es ja nicht ganz so, da war es noch leicht holprig und ich habe mir so viel gefreut, dass er, sag ich mal, über Worms bei uns dann einfach so der absolute Knipser war, der so hervorragend einfach dann auch auf die Platte gelegt hat. Ich hätte mir schon auch gewünscht, das sage ich auch ehrlich, dass er dort sein Ziel mit der dritten Liga dann auch erreicht. Das hat er sich einfach ein Stück weit auch verdient gehabt. Sollte nicht sein, warum auch immer. Manchmal schaue ich dann auch so in die dritte Liga und denke mir, Mensch, wenn der dort wäre, der würde schon auch helfen. Von daher nochmal, sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt bei uns ist.
Was zeichnet ihn aus jenseits seiner Tore, 15 Tore in 15 Spielen, als Spielertyp?
Ja, passt halt immer in so eine Kabine mit rein. Ne? Ist halt mal schon auch ein Hühner, ist ein Mensch oder Typ mit einer gewissen Präsenz, mit einer gewissen Aura, was er sagt, hat dann schon auch Hand und Fuß. Er kennt das Geschäft, er hilft vor allen Dingen auch, sag ich mal, Jungspielern, er erkennt Strömungen, er kann sich auch mal mit den Etablierten auch reiben, er nimmt da kein Blatt vom Mund. Warum? Weil er Erfolg haben will. Und wenn du Erfolg haben willst, dann musst du auch mal unbequem sein, du musst aus dieser Komfortzone raus. Das hat er, glaube ich, auch über die Jahre jetzt richtig gut gelernt und das macht er schon auch für uns dann auch sehr gut.
Jetzt hat er eben 15 Mal in 15 Spielen getroffen in der vergangenen Rückserie. Ist ja klar, jetzt zählen natürlich alle wieder die Tore. Wie viel macht er denn? Ist es auch sehr viel Druck auf ihm, weil man ihn natürlich irgendwie immer mit Toren in Verbindung bringt?
Ja, mit Druck kann er aber umgehen. Ich muss auch mit Druck umgehen und ich weiß, dass es ihn nicht juckt, mal um es auf Deutsch zu sagen. Für mich ist es eigentlich entscheidend, dass er vorne drin ist. Dass er, sag ich mal, dieser Wandspieler ist, dieser Give-and-Go. Ja. Prellball, den du dann, sag ich mal, immer wieder mit ins Spiel einbeziehen kannst, selbst in der Box auf engen Räumen, ja, in so einem Telefonzellenfußball, sag ich mal, bildlich gesprochen, dass er da nochmal was mit auflöst. So, und das ist mir eigentlich wichtig. Auch oben diese Präsenz, wenn wir mal einen langen Ball mit einstreuen. Ansonsten, wenn er 5 macht, ist okay. Wenn er 10 macht, ist okay. Wenn er 15 macht, habe ich auch nichts dagegen. Er wird seine Tore schießen, da bin ich fest von überzeugt.
Jan, ist so ein bisschen der Fluch eines Stürmers, ne? Immer an den Toren gemessen zu werden.
Ja, natürlich. Also, das hast du ja mit. Aber ich glaube auch immer, habe ich auch schon, also mein Credo ist da eigentlich, das kommt alles mit der Leistung. Also ich glaube, wenn du die Leistung auf den Platz bringst und nicht jetzt, sage ich mal, immer wartest, dass jetzt vielleicht die einer vom Fuß fällt, das ist natürlich normal, dass du als Stürmer immer Phasen hast, wo es mehr läuft oder weniger läuft. Das hat man jetzt in der Rückrunde gesehen, aber ich hatte auch schon andere Saisons, wo ich auch viele Tore gemacht habe. Mhm. Da hast du dann halt so Phasen, wo du dann manchmal Tore machst, wo du dich im Nachhinein fragst, okay, wie hast du die überhaupt gemacht? Mhm. So, aber ich glaube, es kommt trotzdem immer mit der Leistung. Und wenn du als Mannschaft erfolgreich bist und, sage ich mal, gut spielst als Spieler, dann kommen die Torchancen automatisch und wenn die Torchancen kommen, kommen auch automatisch die Tore und ja, so gehe ich das eigentlich an und klar hat man dann immer Phasen, du kannst so eine Phase wie letztes Jahr, das war ja dann auch, sag ich mal, gesehen, auf die ersten 7 Spiele war es dann 10 Tore und dann hinten raus war es dann außer, das gleicht sich dann immer ein bisschen aus, mhm. Aber ich sag trotzdem, wenn man seine Leistung bringt und da dran bleibt, dann glaube ich, dass ich die Qualität habe, dass ich dann auch die Tore machen kann. Und ja, dass es mal mehr ist und mal weniger, das ist ja ganz, ganz normal.
Ja, absolut. Und ich glaube, es wäre auch unfair, dich jetzt nur an dieser, also wir reden hier vom Wunder von Kassel, das dürfen wir nicht vergessen, ja. Was deine Leistung angeht, was die Leistung der Mannschaft aber auch angeht, in der vergangenen Restrückrunde 10 Siege aus 14 Spielen, du 12 aus 12 in der Liga, dann nochmal 3 im Pokal, also 15 aus 15 letztlich. Da hast du schon auch ein bisschen überperformt, oder?
Ja, klar. Also ich muss sagen, das war ja auch, wenn man jetzt nochmal mit dem Kontakt zu Klinge geht, der war eigentlich durchgehend da auch, also seitdem ich ihn in Jena kennengelernt habe, hatten wir eigentlich einen super Draht, auch wo er dann gegangen ist, bin ich ja auch dann gegangen und zwischendurch auch, wo ich bei Worms war, haben wir auch immer den Kontakt gehalten und so kam das ja auch eigentlich erst zustande, dass ich jetzt hier überhaupt dann nach Kassel gekommen bin. Und ich sag mal so, dann hast du natürlich durch die Vorrunde, die ich in Worms hatte, wo ich auch schon, sag ich mal, wir hatten schon das Ziel damals aufzusteigen, haben wir zwar nicht geschafft und hätten wir auch nicht geschafft, aber wir waren schon auch, sage ich mal, im vorderen Tabellendrittel. Mhm. Ich hatte persönlich jedes Spiel gespielt, habe auch die Tore gemacht, also hatte schon, sage ich mal, ein positiveres Gefühl als die Mannschaft, die jetzt hier hinkam. Also das hatte ich auch damals schon gesagt, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, wir hatten ja auch noch zwei, drei andere Neuzugänge, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, okay, in was für einer Lage überhaupt der Verein ist. Also wenn man sich das mal im Nachhinein eingesehen hat, was die Lage überhaupt war, wie ernst die eigentlich war, das hat man so gar nicht mitbekommen, weil man, sag ich mal, dann erst neu dazugekommen ist. Klar, einem war schon die Tabelle immer bewusst, aber so, wie sich's angefühlt hat und so, hatte man nie das Gefühl, oh, man steckt jetzt so tief drin, wie man eigentlich drin gesteckt hat. Und wenn wir diese Siege auch am Anfang nicht geholt hätten, dann wär's ja wirklich schwer geworden hinten raus. Und dass man da, dass dann durch ein Spiel jetzt gegen Homburg, wenn man das erste Spiel damals nimmt, wo wir 2-1 gewonnen haben, wo ich auch 2 Tore gemacht habe, der zweite Kopfball, das war ja so sozusagen eine Bogenlampe, das dann halt auch, sag ich mal, wenn der reingeht, das ist dann auch jetzt vielleicht ein bisschen mehr Glück als Können dann. Aber das war ja auch so ein Spiel, schlechter Platz gewesen, viel Kampf, viel Ding und dann gewinnst du das halt 2-1, machst dadurch zwei Tore und dass du dann natürlich dadurch Selbstvertrauen kriegst und wir auch dann, sag ich mal, das Spiel in Villingen dann damals hatten, wo wir dann auch auf einmal 2-1 hinten lagen und aber trotzdem Reaktionen gezeigt haben und das dann noch gedreht haben. Mhm. Ich glaube, so kommt dann ein Lauf von der Mannschaft und dadurch, dass wir den Lauf mit der Mannschaft hatten, hatte ich natürlich dann auch den Lauf, weil wir die Spiele gewonnen haben und ich die Tore gemacht habe, aber das hatte ja jetzt nichts nur mit meiner Person zu tun, das hatte ja mit der ganzen Mannschaft zu tun, weil die Mannschaft auf einmal Top-Leistung gebracht hat und auch viele Tore ja waren, wo mir die Mitspieler super aufgelegt haben, wo man dann ja sozusagen als Stürmer ja dann zwar in der letzten Kette ist und auch dann die Tore im Endeffekt macht, aber die Arbeit ja teilweise auch schon vorher verrichtet wird.
Absolut, so war es. Also ich sag mal, die Mannschaft hat sich in dieser Winterpause gänzlich neu strukturiert gefunden. René hat dann dieses 4-3-3, dieses Erfolgsrezept quasi in diese Mannschaft hineingebläut. Also die beiden Achter mit Bravo, mit Rupp, da warst du sozusagen dann oft der Nutznießer, die Steckpässe, die vertikalen Pässe auf dich vorne, genau, die dann funktioniert haben. Du hast das eben super erklärt. Du bist quasi damals neu in die Mannschaft gekommen, hast von außen betrachtet gar nicht diese Dramatik so sofort verinnerlicht, die hier natürlich bei so einem Traditionsverein sofort herrscht. Also Jan, wirst du damals auch mitbekommen haben, für die meisten war der KSV abgestiegen damals, als du gekommen bist. Und ehrlicherweise beim Blick auf die Tabelle, der Verdacht lag schon nahe, dass das jetzt schwer wird. Und wenn es dann eben nicht die 10 Siege aus 14 Spielen geworden wären, wie du eben schon gesagt hast, dann wäre es sehr, sehr schwer geworden. Jetzt ist es diesmal so ein bisschen anders. Also du kommst hier in diese Mannschaft neu hinein und diesmal hat man eigentlich das Gefühl, dass die Hinrunde eigentlich gar nicht so schlecht war. Man hat nur zu wenig Punkte geholt. Waren viele Spiele dabei, wo man wo Ertrag und Leistung im Grunde genommen nicht zusammengepasst haben. Beispielsweise so ein Spiel in Alzenau, was 2-2 ausging, wo man irgendwie im Nachhinein denkt, Mensch, eigentlich musst du das Ding 4-1 oder sowas gewinnen. Wie ist es jetzt, als du im Winter neu dazugekommen bist? Was für ein Gefühl hast du jetzt für die Mannschaft gehabt?
Ja, ich habe natürlich den KSV auch verfolgt in der Hinrunde. Und man muss auch ganz klar sagen, auch klar, ich habe jetzt nicht jedes Spiel live gesehen, aber ein paar Spiele habe ich mir auch angeguckt, wo man auf jeden Fall hätte auch gewinnen müssen.
Ja.
Und mit den Ergebnissen hat es, das war auch ein Thema am Anfang der Vorbereitung, hat es ja schon ein bisschen vor der Winterpause angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die letzten vier Spiele, also nach dem Steinbach-Sieg waren ja dann, kam ja dann sozusagen auch kein Sieg mehr. Das war ja schon auch am Anfang der Vorbereitung so ein Thema, ey, wir müssen jetzt auch gucken, dass wir wieder durch auch die Veränderungen in der Winterpause, dass wir jetzt dann gut aus der Rückrunde kommen. Klar, es war klar, dass in der Liga, da wo man steht, wird es schwer, jetzt da irgendwas noch groß zu machen. Da muss man gucken, dass man eine gute Platzierung erzielt. Aber natürlich ganz klar, der Hessenpokal natürlich auch ein großes Ziel war, da weit zu kommen oder zumindest dann die nächste Runde zu erreichen.
Das war Thema, in der Winterpause, weil es realistisch gesehen nach Platz 10 in der Liga ehrlicherweise der einzige Wettbewerb war, wo man noch hätte was gewinnen können.
Ja, auf jeden Fall. Also so sind wir auch die Vorbereitung angegangen und wir haben auch in der Vorbereitung, so vom Gefühl haben wir eigentlich auch eine gute Vorbereitung gemacht, natürlich wieder eine harte Vorbereitung, aber dann hast du halt das erste Spiel, ja, und da ist halt dann schwer zu sagen, also da brauchst du dich eigentlich auch nicht erklären, da brauchst du auch keine Ausreden suchen, das passiert, kann man sagen, von 100 Mal vielleicht einmal so, aber trotzdem gibt es dafür keine Ausreden. Also das ist, das haben wir einfach verschissen, das haben wir in den Sand gesetzt. So. Da braucht man sich auch nicht entschuldigen oder irgendwelche Ausreden suchen, wo auch immer. Das bringt dann halt schon einen Knick dann ein bisschen rein. Klar sagt man das nicht, man sagt dann immer, ja, nächstes Spiel. Das war ja dann auch, mit dem Alzenau-Spiel haben wir dann zwar auch gewonnen, zwar jetzt auch nicht so überzeugend, wie man es vielleicht hätte machen können. Und dann ist natürlich auch ungünstig, dass du halt dann, hast du jetzt, sag ich mal, dann zwei englische Wochen hintereinander, sozusagen, du konntest nicht mal ein Spiel richtig auf, gehst eigentlich von Spiel zu Spiel und hast dabei immer noch dann, auch wenn man natürlich immer sagt, man schüttelt es ab, aber hast dann trotzdem immer noch das Pokal aus, sag ich mal, dann im Hinterkopf. Und ja, so ist halt dann schwer und dann hast du natürlich dann jetzt so einen Start, der dann halt, du hattest keine einfachen Gegner in der Liga und ich glaube auch, wenn du jetzt, sag ich mal, die Spiele an sich ansiehst und du gewinnst das erste gegen Oberroden, dann wäre das vielleicht auch anders gewesen. Da hättest du den Heimsieg gegen Alzenau gehabt und dann muss man ja auch sagen, FSV Frankfurt und Groß Asbach sind ja auch der Platz 2 und 3, also ist jetzt auch nicht irgendwelche Gegner. Aber dann hättest du natürlich eine andere Ausgangslage gehabt, weil du immer noch den Pokalspiel hattest und so bist du natürlich dann direkt ins Spiel gekommen. Und dass man halt sagen muss, gerade FSV Frankfurt in der ersten Halbzeit war desolate Leistung von uns, haben es dann in der zweiten Halbzeit noch ganz gut gemacht, hat dann natürlich auch nicht dann wieder gereicht, aber das sind auch so Spiele gewesen, vielleicht nach der roten Karte und nach dem 3-2, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen Lauf gehabt hättest und hättest den Sieg im Pokal gehabt und den Sieg im Ding, das alles hätte, aber dann hättest du da vielleicht auch noch einen Punkt mitgenommen und hättest dann auch das Spiel gegen Großachbach war dann wieder so, dass wir eigentlich defensiv mal jetzt gut gestanden haben, was wir die Spiele davor nicht
fast
hatten.
Fast nicht zugelassen.
Und denen fällt halt also einer vom Fuß, so ein Prellball. Und uns halt nicht. Und dann verlierst du halt 1-0. Und hatten wir offensiv nicht die Durchschlagskraft und hatten eigentlich gefühlt keine richtige Torchance.
Ja.
Und so hast du dann natürlich dann innerhalb von, wenn man jetzt mal sieht, vor 3 Wochen war jetzt noch unser letztes Spiel gegen Baunatal, unser Testspiel, wo wir noch 5-0 gewonnen haben. Mhm. Und jetzt hast du innerhalb von 3 Wochen, wo du sagst, was ist hier eigentlich los? So. Mhm. Aber das ist Fußball und ist jetzt leider so. Aber natürlich ist das Pokal aus, wo es auch keine Ausreden für gibt, natürlich das Bitterste von dem Ganzen.
Das ehrt euch erstmal, ne? Das so auch beim Namen zu nennen. Freddy hat ja auch von der Pokalschmach von Oberroden gesprochen. Sind mir 2 Sachen aufgefallen eben, Jan. Also zum einen, das Pokalspiel hängt euch nach. Das hängt ja auch immer noch nach.
Ja,
also
klar.
Weil das war jetzt ganz oft das Pokalspiel, davon war ganz oft die Rede. Ein bisschen provokativ formuliert, sind euch die Ziele jetzt ausgegangen? Also ist diese Schmach von Oberroden insoweit schon ein richtiges Problem, auch für die Kabine, für den Kopf, weil es nichts mehr zu gewinnen gibt? Ihr könnt nur noch verlieren?
Ja, natürlich. Also das ist in den Köpfen, ist es ja ganz klar. Also das kriegst du ja auch so schnell nicht raus, weil du vor allem so eine Chance so einfach hergibst. Mhm. Also das ist ja ein Spiel, was du, das musst du einfach ziehen. So, das ist, da kannst du nicht sagen, ja, ihr Platz war schlecht oder dies und jenes. Das ist, wir sind Regionalligist, wir haben auch eine super Mannschaft von der Qualität her, top. Das darf dir einfach nicht passieren. So, man hat es schon oft im Fußball gesehen, dass es immer passiert. Aber trotzdem, einem selber darf es nicht passieren. Und und du hattest halt dann leider danach, hattest du ja auch dann nicht jetzt richtig die Aufarbeitungszeit, dass du jetzt mal da gucken kannst, okay, neu sortieren, du bist eigentlich immer von Spiel zu Spiel dann gehangelt, musstest regenerieren, konntest zwar kurz ansprechen, aber nicht, an sich ist es ja im Fußball nicht schlecht, aber bei so einem Pokal aus ist es vielleicht nicht so gut, weil man da vielleicht nochmal ein bisschen länger braucht und auch nochmal ein bisschen sich damit befassen muss. Wenn du mal eine Niederlage im Ligaspiel hast, das ist passiert. Mhm. So, das ist auch, du kannst auch mal, wenn du oben bist, da verlierst du, hatten wir ja dann letztes Jahr auch, wo wir dann gegen Göppingen mal verloren haben, wo auch man gesagt hat, boah, musst du ja eigentlich zu Hause ziehen, aber dann hast du das nächste Ligaspiel wieder gegen Steinbach und hast es dann wieder gut gemacht. So, aber beim Pokal ist es halt nicht so, du kannst es nicht wieder gut machen. So, du weißt auch nicht, was ist, und der Hessen-Pokal, es ist halt immer ein Spiel. So, und das ist halt schon sehr bitter, muss man dann klar sagen.
Ja, und die zweite Geschichte, die mir aufgefallen ist, und ich glaube, da sind wir uns auch komplett einig, ist, ich glaube, ist auch der Trainer inzwischen auch der Meinung, dass man so den Eindruck haben kann, dass die Mannschaft leicht verunsichert aus dieser Winterpause gekommen ist, weil, da kann ich René verstehen, René gesagt hat, wir müssen so ein bisschen, wir dürfen ein bisschen weniger ausrechenbar sein. Also dieses 4-3-3-System, was super funktioniert hat, auch in der Restrückrunde der vergangenen Saison schon, auch in der Hinrunde ja jetzt weitgehend eigentlich spielerisch oft gut funktioniert hat. Wir haben aber eben schon drüber gesprochen, die Ergebnisse passten halt nicht so ganz. Deswegen war Renés Ansatz in der Winterpause hier, komm, wir müssen mindestens ein zweites, vielleicht sogar noch ein drittes System versuchen irgendwie auch zu verinnerlichen. Und René sagt, glaube ich, auch zu Recht, das muss eine Mannschaft ertragen und vertragen können auch, ohne das primäre System vielleicht gänzlich zu vergessen. Hat es trotzdem dazu geführt, dass die Mannschaft so ein bisschen verunsichert war? Was spielen wir denn jetzt? Wie stehen wir denn jetzt?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, die meisten von uns, und davon haben wir auch viele Spieler, sind schon lange genug im Fußball dabei und die werden auch schon mehrere Systeme gespielt haben. Mhm. Und du musst ja auch immer gucken, okay, was für ein Personal hast du? Wie kannst du das Personal am besten auf den Platz bringen? Und das ist auch immer gut, dass du mal 2 verschiedene Systeme hast. Also klar, in der letzten Rückrunde hatten wir es 4-3-3, das haben wir auch durchgezogen, das war auch gut und das ist auch, war auch, glaube ich, zu der Zeit notwendig, weil da ging es nur ums Überleben, da ging es nicht jetzt hier um irgendwas weiterzuentwickeln oder etc.
Unentschieden hätte nicht mehr weitergereicht.
Nein, genau, da ging es darum, die Spiele zu gewinnen, aber du willst natürlich dann auch irgendwann schauen, okay, wie kannst du dich als Mannschaft weiterentwickeln, spielerisch, hast jetzt die Sachen in der Vorrunde gehabt, wo du dann teilweise die Ergebnisse nicht hättest und hättest teilweise viel mehr Punkte holen können, wie du dann eigentlich hast. Und dann sagt man, kann man ja den das Trainerteam ja schon verstehen, dass sie sagen, okay, gucken wir, dass wir vielleicht da eine Variable reinbringen. Ich glaube nicht, dass wir dann dadurch jetzt, dass die Spieler dann dadurch verunsichert waren oder dann gedacht haben, okay, was machen wir jetzt? Klar, vielleicht die jüngeren Spieler, für die ist es dann ein bisschen was Neueres, aber ich glaube, damit muss und ist auch jeder zurechtgekommen. Und ja, es gilt halt dann nur darauf, das auf die Palette zu bringen. Und ich glaube, das liegt halt viel an Selbstvertrauen. Also es ist dann immer so und da hängt halt immer noch das Pokalspiel nach und dann verlierst du halt auch Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist halt fast alles im Fußball. Und ja, dann haben wir haben ja so viel Qualität in der Mannschaft und dann ist es halt so, wenn dann von jedem so gefühlt dann ein bisschen weniger kommt, dann reicht es dann irgendwann nicht und dann fehlen dann die spielerischen Mittel, dann kommen wir nicht mehr so zu Torschossen oder im defensiven Verbund arbeiten wir alle nicht von vorne weg, nicht so, wie man es machen sollte. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt am System liegt oder dass wir da was umgestellt haben, weil das auch teilweise in der Vorbereitung hat das System auch gut funktioniert und genau wie es 4-3-3. Ich glaube nicht, dass das jetzt an einem System liegt, dass wir da.
Ja, und man muss an der Stelle jetzt auch mal eine Lanze wieder brechen für das Trainerteam und auch für René, der dann aber jetzt gesagt hat, okay, jetzt erstmal, das formuliere ich jetzt mal ein bisschen salopper, jetzt erstmal Notbremse ziehen und hat dann jetzt in Groß-Asbach dann eben wieder vermeintlich dieses 4-3-3 spielen lassen, wobei gegen den Ball Ruppi schon stark als Sechser, als zweiter Sechser dann agiert hat, aber es war gefühlt offensiv schon eher wieder die Rückkehr, so hat es ja René auch erklärt, um euch das Gefühl zu geben, hey, und es war übrigens auch personell, du musst dich ja gefühlt haben, wie vor anderthalb Jahren, ich glaube, Bonjanga war der Einzige, der in dieser Startelf jetzt in Groß-Asbach stand, der damals noch nicht da war. Ansonsten war es genau die Truppe, ja, die damals so erfolgreich war. Also auch nicht nur vom System, sondern auch von den Personen, ne, die auf dem Platz stand.
Ja, ja, ja. Und von daher weiß man ja, dass die Qualität da ist, dass wir das haben. Und ich glaube, es war auch gut, weil wir schon auch dann, weiß jetzt nicht, ob das dann auch alles mit dem Pokal aus zusammenhängt, aber wir waren dann auch schon defensiv teilweise dann, aber auch von vorne weg, also vom Anlaufen her dann schon, war das dann teilweise wild und dann
in Frankfurt vor allem in den ersten 10 Minuten brauchen wir nicht, also ne, das ist auch, hat nichts mit Fünfer- oder Viererkette zu tun, wenn du da in 10 Minuten 3-2-auf-1 Konter bekommst, in den ersten 10 Minuten geht nicht. Ne?
Also das war schon dann, wo wir dann gesagt haben, und ich glaube, da hat der Trainer auch die richtigen Schlüsse gezogen, ey, wir müssen jetzt erstmal defensiv gut stehen und eigentlich haben wir auch immer unsere Aktionen nach vorne. Mhm. Jetzt war es halt dann nur am Wochenende so, dass wir dann die Defensive stand, muss man klar sagen. Das eine Tor ist halt ein Zufallsprodukt. Mhm. Aber dann hat uns ein bisschen gefehlt, dass wir in der Offensive nicht so zur Entfaltung gekommen sind und nicht so zu Torschossen gekommen sind. Das kommt natürlich dann auch wieder damit, dass nicht viel Selbstvertrauen da ist, dass du dann halt sagst, ey, du gibst eher mal die Verantwortung dem Mitspieler ab oder traust dich nicht so ins 1-gegen-1 zu gehen oder willst dann doch nicht die Flanke schlagen, hakst nochmal ab. Und ja, müssen wir aber jetzt gucken, jetzt haben wir mal wieder normale Wochen, dass wir jetzt da wieder in guten Rhythmus kommen und ich glaube, wenn wir jetzt mal die defensive Stabilität so beibehalten, dass dann die offensive Qualität, die wir ohnehin haben, dass die dann auch wieder zur Entfaltung kommt und dass wir dann auch wieder positivere Ergebnisse erzielen.
Ja, und der Verdacht liegt ja nahe, das ist ja bei Stürmern oft der Fall, wenn du jetzt eine Bude machst, ich will nicht sagen, dass dann sofort die zweite oder dritte folgt, aber der Verdacht liegt natürlich nahe. Dein großer Vorteil, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist, du kennst sie quasi alle, also die Mannschaft ist mehr oder weniger fast unverändert geblieben. Auch einer deiner besten Kumpels jetzt aktuell in der Kabine, war damals schon da, das ist Tobi Boche und den hören wir jetzt auch, der freut sich, dass du wieder zurück bist.
Ja, hast du schon recht, also ich bin eigentlich ganz gut befreundet mit dem Jan und ja, wir haben ab und zu mal auch mit ein paar aus der Mannschaft ein paar Pokerrunden, da sind wir dann zusammen natürlich auch immer am Start und wir sitzen auch fast in der Kabine nebeneinander und daher sind wir eigentlich auch immer im ständigen Austausch und ja, so kam das dann eigentlich, also wir kennen uns ja auch schon von letzter Saison daher, deswegen.
Und ist er ein guter Kartenspieler? Also pokert er gut oder du lachst schon?
Ja, ist natürlich Ansichtssache, ne? So, also nein, natürlich, also der kann schon pokern, aber ist meistens immer so ein Hin und Her, sag ich mal.
Um was spielt ihr?
Ja, natürlich um ein bisschen Geld, klar, das gehört dazu, ne, mit ein bisschen Anspannung, aber jetzt auch nicht um hohe Summen, also eher um den Spaß.
Und du hast mir eben schon verraten, ihr investiert auch zusammen, so ein bisschen habe ich gehört.
Ja, jetzt momentan natürlich in Gold und Silber, also bei immer so einen täglichen Austausch und da machen wir unter uns ein paar Späße und so, deswegen, das gehört auch dazu, genau.
Gewinnst du oder verlierst du häufiger beim Poker?
Ja, letzte Zeit war es ganz okay, aber man muss ja sagen, wir haben hier in der Mannschaft noch viele auch Anfänger-Poker dabei. Wir spielen auch auf ganz kleine Summen. Also die müssen erstmal lernen. Wir hatten da schon auch ein paar witzige Begegnungen, wo teilweise eine Reverse-Straße, die es gar nicht gibt, gar nicht gibt, mit König Ass 2-3 wurde teilweise dann aufs Deck gelegt und so weiter.
Du bist ja Profi eher.
Naja, nicht der Profi, aber ich kenne zumindest die Regeln.
Ja, du würdest auch schon mit größeren Scheinen spielen.
Nee, mit den Jungs nicht, jetzt nicht, weil wir wollen die auch nicht unnötig abziehen. Aber wir hatten schon mal auch, in Jena haben wir auch eine Pokerrunde gehabt, da ging es schon ganz anders zur Sache. Aber Tobi, super Typ. Wir haben ja auch, uns letztes Jahr, weil wir auch an der gleichen Uni, Fernuni studieren, gleich gut connected und ausgetauscht. Und sind da auch im ständigen Austausch geblieben. Auch in der Zeit, wo ich jetzt in Portugal war auch einer der Spieler, mit denen ich mit am meisten Kontakt hatte. Und dann jetzt natürlich auch, seitdem ich wieder da bin. Wir sitzen in der Kabine fast nebeneinander. Pokerrunden haben wir auch ab und zu. Das Investieren, ja, das ist auch so eine Sache, eher ein bisschen Spaßfaktor. Wir haben da, glaube ich, noch nicht so den Durchblick. Der Benny Giert, der ist da ein bisschen mehr der Experte. Der holt uns dann immer ein bisschen auf den Boden, wenn wir da wieder eine Idee haben. Aber ja.
Also das heißt, wenn es beim Poker nicht funktioniert, dann geht's um Aktien oder in dem Fall um Edelmetalle. Du hast ja eben schon gesagt, du studierst parallel. Das heißt, du bist ja auch wirtschaftlich übrigens interessiert, dürfen wir ja auch mal an der Stelle sagen. Hast auch in der Firma von Jens Rose ja damals schon mitgearbeitet. Das heißt, du verstehst auch so grob die Gesamtzusammenhänge. Also das ist, wenn man jetzt aktuell, Boch hat ja gesagt, jetzt aktuell vor allem in Edelmetalle, also in Gold und Silber, das ist gesamtwirtschaftlich immer ein schlechtes Zeichen, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt,
ja. Also immer wenn Gold und Silber gut funktioniert, funktionieren eigentlich andere Dinge nicht so gut. Ja. Ne? Ist so, du blickst ein bisschen durch.
Ja, klar. Also sieht man ja auch in der aktuellen Lage gerade jetzt wieder mit dem Krieg und so weiter. Will man da natürlich nicht. Aber so ist es.
Also aktuell bist du der Anlageberater von Tobi Boche.
Wenn er das jetzt hört, dann ist er sauer.
Ist er sauer?
Ja.
Er kennt sich selber gut aus,
hast du gesagt. Er kennt sich gut aus.
Genau. In deiner ersten Amtszeit hier beim KSV hast du vor allem Nikos Sokrafakis beraten, stimmt?
Ja. Nikos, also wir sind immer ein bisschen eine Dreierkombi-Woche und Nikos auch. Aber Nikos, der ist noch ein bisschen wilderer Typ, der hatte immer ganz, ganz wilde Ideen mit Meme-Coins damals, aber da habe ich mich ein bisschen rausgehalten. Aber war ganz lustig.
Nikos ist inzwischen auch nicht mehr beim KSV oder beziehungsweise ist nicht mehr beim KSV, du bist ja zurück. Ja. Er ist aber zurück auch in Deutschland, ist ja so ein bisschen eine Parallele. Du bist nach Portugal gegangen, sprechen wir gleich noch drüber. Er ist nach Griechenland gegangen, zu Kalitea, ist inzwischen aber auch wieder zurück in Deutschland, spielt in der Regionalliga Nordost bei Altklinike und Nikos erinnert sich natürlich auch noch an eure gemeinsame Zeit.
Was ich zu Daike sagen kann, ist so, dass er dann im Winter zu uns kam und wir auch in einer eher schlechten Verfassung waren als Mannschaft. Und ich glaube, er hat uns dann oder hat die Lücke dann gefüllt, indem er seine Tore geschossen hat. Und ich glaube auch, ich auch den Spaß am Fußball wiedergefunden habe, weil ich eigentlich mit ihm mich gut verstanden habe. Ich habe ihm ein paar Tore vorgelegt, er hat mir Tore vorgelegt und und im Großen und Ganzen hat es mega Spaß gemacht mit ihm. Auch nach dem Training waren wir öfter noch in der Kabine, haben gequatscht. Ging es viel um die Börse, um Aktien haben wir eigentlich meist geredet. Haben wir mal erzählt, wo wir einsteigen könnten, um das große Geld zu machen. Aber im Großen und Ganzen ist er ein feiner Kerl. Wir haben jetzt immer noch Kontakt, auch wenn uns die Wege sich getrennt haben. Aber wir kontaktieren uns öfter mal, wie es einem geht, wie es läuft. Und wo er jetzt auch im Ausland war, war es genauso. Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist die Donnermischung. Ich glaube, die Donnermischung hat ihm nochmal den letzten Push gegeben, um Tore zu erzielen, Vorlagen zu machen. Und ich glaube, dieses Pensum zu geben in der Rückrunde, die er gegangen ist. Und ich glaube, die nimmt er jetzt auch noch fleißig weiter. Deswegen hoffe ich einfach, dass er dann mit der Donnermischung weiter Tore schießt. Und gesund bleibt und Donnermischung auf die Eins.
Ja, also Jan, was ist die Donnermischung und wie viele davon vor jedem Spiel?
Nee, ich brauche mal wieder Donnermischer. Also,
ja, was ist das?
Das ist so ein Elektrolytgetränk, wo er auch ein bisschen Was, wie er genau da verstrickt ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall da mit den Mitgründern auch ein bisschen im Austausch. Also er hat da ein bisschen was mitgewirkt. Also er hatte das ist so ein Elektrolytegetränk halt für mit Salzen und sowas.
Ich hatte jetzt Alkohol vermutet, das ist aber
gar nichts mit
Alkohol.
Nein. Okay. Vor dem Spiel. Ja. Nee, und Adrian Bravo Sanchez nimmt das auch. Ah. Und der Nikos hat ihm auch was zugeschickt. Mhm. Und ich habe es jetzt wieder, letzten zwei Spiele habe ich es wieder genommen. Aber ich muss es jetzt wieder öfter nehmen, dann läuft es auch mal besser. Aber wir haben uns immer vor jedem Spiel und manchmal auch vor dem Training so eine Mischung reingezogen. Mhm. Die war ganz.
Und die heißt wirklich gut. Donnermische?
Die heißt Donnermische, ja. Es gibt noch eine andere Mische, das ist so eine grüne Packung, das sind mehr mit Salzen. Mhm. Weiß gar nicht, wie die heißt, aber die heißt wirklich Donnermischung. Aber die donnert auch rein.
Echt? Ja, dann.
Also nee, jetzt aber das ist ein normales Elektrolytgetränk als Pulverform.
Ja.
Und ja.
Dann würde ich sagen, jetzt vor dem Spiel am Samstag, ne? Gesamte Mannschaft, Donnermischung.
Ja, jeder eine Donnermischung rein. Nee, aber auch Nikos, danke für die Worte. Super Typ gewesen. Hatte auch, wir haben uns, glaube ich, auch auf dem Platz sehr gut verstanden. Also das hat gleich gematcht und auch privat waren wir sehr gut, waren auch oft was essen. Hatten jetzt auch in der Zeit, ähnlichen Werdegang jetzt im Sommer.
Ja.
Dann die ganze Zeit im Austausch geblieben. Hätte mich auch gefreut, wenn er nach Deutschland zurückgeht, wieder zum KSV kommt, aber leider ja nicht. Aber vielleicht kreuzt sich irgendwann nochmal die Wege, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch weiterhin Kontakt.
Ja, Grüße an Nikos und danke an der Stelle an Nacho, der hat nämlich den Kontakt noch vermittelt zu Nikos und hat Nikos gebeten, auch noch ein paar Sätze an dich zu richten. Grüße also an Nikos Sokrafakis. Jan, lass uns dann eben mal jetzt ganz konkret auf deinen Weg nochmal schauen. Nach dem Wunder von Kassel, nach dieser grandiosen Restrückrunde, hast du den KSV verlassen, bist dann nach Portugal gegangen. Ja, erste ganz offene Frage, warum? Warum bist du gegangen?
Ja, so fangen wir mal ganz vorne an. Also natürlich, wie du auch angesprochen hast, sage ich mal, durch den Lauf, den ich dann persönlich hatte und wie auch mit der Mannschaft, kamen natürlich dann auch Begehrlichkeiten von anderen Vereinen. Mhm. Habe ich aber erstmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen hinten angestellt, da wir ja wirklich, muss man sagen, bis tief in Mai eigentlich rein im Abstiegskampf waren und ich da jetzt auch dann vorher jetzt nicht irgendwelche Gespräche führen wollte oder dies und jenes, weil man wusste ja auch noch gar nicht, steigen wir jetzt ab, und ich glaube, das wär dann falsch gewesen, da schon dann irgendwas zu sprechen, wie auch mit dem KSV konnte man ja auch noch nicht sprechen, weil ja auch bei hier noch gar keine Planungssicherheit war, okay, bleiben wir in der Liga oder nicht. Dann war Mitte, Ende Mai, hatten ja noch das Pokalfinale, was ja leider verloren wurde. So, und danach habe ich mir halt Gedanken gemacht, okay, wie geht's weiter? Waren halt mehrere Aspekte. Also der erste Aspekt war eigentlich, dass ich gesagt habe, in der Regionalliga, wenn ich in der Regionalliga bleibe, will ich eigentlich nur Kassel machen. Mhm. Obwohl es da natürlich auch sehr viele Anfragen gab und auch Sachen, die man sich mal anhören musste, weil verschiedene Rahmenbedingungen da auch gepasst haben.
Einen Namen können wir ganz offen nennen. Das ist der Erzrivale vom KSV. Ich darf den Namen jetzt hier im KSV-Podcast quasi gar nicht nennen. Hanau West, sagen wir immer, zu den Offenbachern. Jetzt habe ich es doch gesagt.
Ja, ich will jetzt nicht zu genau auf Vereine eingehen, aber natürlich, dass das sich mit eingespielt hat, war normal. Ich kenne den Trainer, hatte ihn 6 Jahre, ist bei mir direkt um die Ecke. Dass man sich das da auf jeden Fall mal angehört hat, war klar. Aber trotzdem auch, also muss ich zum Beispiel auch zu dem Angebot sagen, dass viele, auch die hier im KSV sind, haben gesagt, sie konnten es nicht verstehen, warum ich es nicht gemacht hatte, weil viele Parameter da eigentlich alles dafür gesprochen hat, das zu machen. Aber es war einfach so, dass ich da vom Bauchgefühl so war, ich will jetzt den Verein nicht verlassen. Auch wenn man sagen muss, ich war jetzt ja keine 20 Jahre beim KSV, so, ich war ein halbes Jahr, aber es war schon ein intensives halbes Jahr. Und auch so, wie man aufgenommen wurde, wie wir als Mannschaft, so fand ich halt, war so mein Gefühl, dass ich gesagt habe, ich will jetzt zum anderen Regionalligisten eigentlich nicht wechseln. So, obwohl man sich auch offen von den Fakten her hätte man da natürlich auf jeden Fall was machen können. Und dann waren natürlich auch andere Sachen da. Man musste sich natürlich dann insgesamt die Frage stellen, okay, 27 Jahre, so eine Saison gehabt oder so eine Rückserie, sage ich mal, gehabt. Ist jetzt da nochmal was sportlich, finanziell drin? Sag ich mal, finanziell wäre es wahrscheinlich das Schlauste gewesen, irgendwo in der Regionalliga hätte man, glaube ich, mit am meisten verdient. Aber ich habe gesagt, okay, ich will mir erstmal anschauen und gucken, dass ich vielleicht nochmal sportlich den nächsten Schritt machen kann und was machen kann.
Du, also für dich ganz, also es war sozusagen die Chance, jetzt nochmal die Gedanken darüber zu machen, komplett in den Profi, also
genau,
Profifußballer zu werden, zweite, dritte Liga.
Genau. Das war der Gedanke und auch Ausland, auch mehrere Sachen auch in den Profiligen. So, und da gab es dann mehrere Anfragen, auch Angebote, und da musste man sich dann entscheiden, okay, kann man das machen, will man das machen oder will man das nicht machen. Dann war, sag ich mal, dass der Hauptgrund war eigentlich, dass ich schon gesagt habe, okay, ich werde was machen, höherklassig. Mhm. Dann kam aber nochmal ein anderes Angebot, was nochmal höherklassiger war. Da hat man da ein bisschen abgewartet, hat sich dann da sozusagen ein bisschen verzockt. Sozusagen sind dann auch aus der Liga dann auch andere, wo man schon gesagt hat, okay, man wird es wahrscheinlich nicht machen.
Das waren deutsche Vereine.
Also aber ich will jetzt ja auch keine
Vereine. Ja, klar, wir brauchen die Vereine nicht. Es geht aber, sag ich mal, da war ein Drittligaverein und möglicherweise ein Zweitligaverein.
Genau. Und dann Drittligaverein, das war auch, also aus der dritten Liga hatte man schon, waren auch schon mehrere Angebote da, die man sich dann aber auf eins fokussiert hat, sozusagen. Und dann auch aus, dann gesagt hat, okay, das würde man eventuell machen. Dann war aus der zweiten Liga aber auch was im Raum, das sich dann aber nicht ergeben hat. Aus mehreren Gründen, ist ja auch immer aus Vereinssicht, haben die Vereine haben ja auch alle ihre Listen und wie das dann halt wie das dann halt gemacht wird, und dann hat sich das zerschlagen und dann wurde bei den anderen Vereinen dann auch jemand anders schon verpflichtet, und dann kam man halt da so ein bisschen in den Strudel rein. Das Problem war, dass jetzt im Nachhinein gesehen, sagt man natürlich, war das dann alles nicht so, wie man es wollte. Man will natürlich, als Spieler wollte man natürlich auch selber eigentlich schnell Sicherheit, aber muss auch sagen, das war halt auch schon mehr oder weniger eine Ausnahmesituation. Ich hatte das jetzt so in der Form jetzt auch noch nicht. Also ich hatte zwar schon auch Saisons, wo es auch gut lief, gerade auch damals bei erste Zeit, wo ich bei Worms war, da hatte ich auch relativ viele Angebote. Aber sag ich mal so in der Kürze der Zeit und dann alles im Mai drin, und dann kommen so viele Einflüsse von einem auch, von, sag ich mal, Beraterseite, aber auch anderen Leuten, die von einem was wollen. Ja, und dann war das schon so, dass man dann ein bisschen dann da überfordert war, und dann sind halt ein paar Sachen geplatzt. Paar Sachen sind dann halt nicht so zustande gekommen, wie man es wollte. Und dann kam man dann halt so in der Transferperiode so ein bisschen in den Strudel rein, in den man eigentlich gar nicht rein wollte. So, und klar, man hatte dann immer, hätte man dann immer noch Optionen gehabt, was zu machen. Aber ja, also es ist halt zwei, dreimal was kurz vorher nicht so gekommen. Waren aber auch Sachen zum Beispiel auch dabei, wo ich gesagt habe, okay, das kommt jetzt nicht für mich in Frage oder lohnt sich dann nicht, das zu machen. War auch Sachen im Ausland, wo ich mir auch dann angeschaut habe. Ja, und so ging halt dann die Transferphase weiter und weiter und immer wieder was reingekommen, wieder was rausgegangen, und ja.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und super, dass du das so ausführlich jetzt mal erklärt hast. Ich glaube, was dir damals geholfen hätte, du hast aber natürlich die Plattform auch nicht mehr gehabt, weil die Saison ist einfach zu Ende gewesen. Bei solchen Traditionsvereinen wie dem KSV ist es ja so, dass das für viele Fans natürlich dann deswegen waren die, glaube ich, ein bisschen sauer oder haben wenig Verständnis dafür gehabt, weil für die schien es so, als würdest du den KSV quasi nie informieren, als würdest du ihn einfach zappeln lassen, und du hast es jetzt gut erklärt, du hast natürlich deinen Markt ausgelotet, um zu schauen, kann ich jetzt möglicherweise eben noch den Sprung in den Profifußball wagen, und warst ja dann letztlich auch abhängig von den Entscheidungen der einzelnen Vereine. Für die KSV-Fans wirkte es natürlich zur damaligen Zeit so, was macht er denn? Warum sagt er nicht hopp oder top?
Ja, das, also ich hatte da auch mit dem Sören einen guten Austausch. Das Problem war dann auch war, es gab dann schon auch mal eine Phase während der Sommerperiode, wo ich gesagt habe, okay, ich könnte mir schon dann vorstellen, was ich eingangs gesagt habe, dass ich das mit dem KSV machen würde. Aber das Problem war ja auch, was auch völlig verständlich ist, da tue ich auch keinen Vorwurf, der KSV hat natürlich auch sein Budget und hat natürlich auch dann Spieler verpflichtet und dafür Budget ausgegeben, und es war schon gar nicht mehr da. So, das war dann auch so eine Phase, wo ich dann, es war nicht jederzeit möglich für mich zum KSV, es war nicht so hier,
klar.
Es gab eigentlich nur einen Verein, der wo gesagt hat, zu dem könnte ich jederzeit gehen. Brauchen wir jetzt auch den Namen nicht nennen, können wahrscheinlich die meisten denken. Aber das war nicht so, dass ich das immer machen konnte. Von daher ist es dann auch immer ein bisschen schwer zu sehen. Aber ich kann da auch jeden verstehen und will da auch keinen irgendwie, kann da auch jeden Fan verstehen, die sagen, okay, Geldgeier oder Söldner oder dies und jenes. Aber es war halt wirklich so, dass ich am Anfang halt gesagt habe, okay, du hast jetzt diesen Sommer und musst halt erstmal diese Angebote ausloten und gucken, okay, wie was ist. Und dann sind halt ein paar Sachen nicht so gekommen, wie man das vielleicht wollte. Und vielleicht, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht, hätte man es vielleicht auch vorher gesagt, okay, man bleibt direkt beim KSV. Aber ja, ist halt schwierig, das zu sagen.
Also erstmal sehr gut, dass du nicht zu dem Verein gegangen bist, zu dem du auf jeden Fall hättest gehen können, ja. Dann würdest du hinterm KSV stehen, jetzt aktuell. Ja, genau. Ja. Und wie sehr bist du als Spieler, dann hängst du an deinem Berater? Wie sehr lässt du dich in so einer Situation dann auch vom Berater möglicherweise irgendwo hinziehen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, hätte ich mal lieber selber entschieden?
Ja, auf jeden Fall. Es ist aber natürlich immer so, das spricht jetzt im Nachhinein dann immer einfach, da zu sagen, ja okay, der ist schuld. Ist auch nicht nur der Berater schuld. Klar, hätte das auch jetzt anders laufen müssen, aber natürlich bin trotzdem ich noch der am Ende entscheidet. War aber dann natürlich schon auch ein bisschen, man verlässt sich ja dann schon auf die Leute, weil die ja natürlich auch teilweise in den Sachen dann mehr Ahnung haben als einem
selbst. Wie viel Kontakt hast du selber zu den Clubs? Gibt es einen direkten Kontakt zu den Interessenten, ohne jetzt die Namen zu nennen, oder läuft alles über den Berater?
Erstmal? Nee, also das läuft schon auch viel über die Clubs. Also natürlich, also es läuft eigentlich immer so. Es läuft über den Berater, der hat dann, sagt der und der Club. Manchmal ist es nur ein loses Interesse, dann läuft es meistens noch über den Berater, wo der Austausch ist. Und wenn das Interesse dann intensiver wird, dann spricht man mit Trainer, Sportdirektor. Mhm. Und wenn es dann wieder ins Finanzielle geht, etc., wird dann wieder Berater und Verein das machen. Und natürlich, am Anfang war viel dann Gespräche mit Trainern, Sportdirektoren etc., dann, wo es dann ein bisschen sich so, dann sagt der Berater, ja, vielleicht kommt da noch, ist da noch. Und man verlässt sich ja dann ein bisschen drauf. Natürlich könnte man auch irgendwann sagen, ey, so, es reicht jetzt mir und man lässt es und so, aber war natürlich, dann hat man dann schon gesagt, okay, man vertraut der Person jetzt und sagt, okay, wird sich schon entgeben. Aber natürlich, dann, wenn die Zeit rinnt, und es ging ja dann auch schon rein, dann fängt die Vorbereitung an, wo man dann gesagt hat, ey, ich hatte jetzt nicht vor, nach so einer Saison zu sagen, ich warte jetzt hier ewig, so, weißt du? Aber dann kommst du natürlich dann irgendwann dann in so einen Strudel, wo du eigentlich gar nicht rein willst und ja.
Kannst du verstehen, dass du Fußballromantiker, ich würde mich jetzt nicht so klassisch als Fußballromantiker bezeichnen, aber manchmal denke ich auch, ey, du bist so ein cleverer Kerl. Ne? Ja. Du kannst das alles so haarklein nochmal im Nachhinein auch genau erklären, bist auch selbstkritisch, sagst, Mensch, hätte ich da vielleicht doch lieber mal selber früher eine Entscheidung getroffen, hätte ich dies und jenes vielleicht eher mit dem KSV kommuniziert. Kannst du Fußballromantiker verstehen, die sagen, lass doch diese Berater weg, mach's doch selbst, mach's doch allein.
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich glaube schon, dass man auch, dass man irgendwann in einem Bereich braucht man auch einen Berater und sowas. Aber ich sage gerade so in den Sachen in der Regionalliga kann man das, glaube ich, auch selber machen. Aber natürlich ist es natürlich so, dass die dann schon mehr die Kontakte haben und mit den Vereinen dann kommunizieren. Wie das dann genau so im Scouting abläuft, weiß ich nicht. Mhm. So, das weiß man ja auch nicht. Also es gab auch schon Vereine, die dann auch mich direkt kontaktiert haben, jetzt ohne über Berater, aber natürlich
meistens. Ist es erlaubt? Was sagt der Berater dazu?
Nee, der Berater ist natürlich nicht begeistert davon. Mhm. Also war ja auch immer das Thema auch bei mir. Gerade auch jetzt bei vielen Regionalligisten war es auch, dass die mich sozusagen direkt kontaktiert haben. Mhm. Da ist natürlich der Berater dann immer ein bisschen stinkig so. Mhm. Wo ich auch nicht verstehen kann, weil, ja, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ich weiß ja nicht genau, wie das mit dem Scouting, meistens hast du ja dann Scouts, die angucken, die melden sich ja dann, meistens ist ja der direkte Kontakt ist ja über einen Berater, also das läuft so im Fußball. Mhm. Aber natürlich sage ich trotzdem, im Nachhinein sollte man vielleicht schon dann gewisse Entscheidungen dann einfach sagen, ja, nee, komm, lass jetzt stecken, nichts mehr warten oder gucken oder dies und jenes, das, was jetzt da ist, wird jetzt entschieden und was gemacht und nicht sagen, ja, okay, vielleicht kommt da nochmal das Besseres. Mhm. Natürlich wird man das jetzt im Nachhinein anders machen, aber es war jetzt auch mal, es war einfach eine Ausnahmesituation da. Mhm. Ich hatte es jetzt in der Form auch noch nicht so in diesem Transferfenster und so. Mhm. Vielleicht hätte man das jetzt schon mal gehabt, dann hätte man dann auch sagen können, okay, war dann auch jetzt zum Beispiel auch der Rückschluss, wenn wir dann jetzt auf den Winter kommen, den ich dann vom Sommer dann schon so ein bisschen auch genommen habe.
Ja, genau, denn jetzt kommen wir auf die Portugal-Zeit. Raffen wir es mal so ein bisschen zusammen. Letztlich bist du dann in der dritten portugiesischen Liga gelandet. Das ist dann, du hast das ein paar Mal schon gesagt, das ist für dich persönlich trotzdem eine gute, also es ist sportlich sicherlich jetzt nicht die überragendste Zeit gewesen, aber es ist für dich persönlich schon eine schöne Zeit gewesen, Auslandserfahrungen gesammelt.
Ja, also wie das dann ja nochmal kommt, dann ging halt diese Transferperiode, war ja dann eigentlich zu Ende und dann kamen auch nochmal so ein paar Sachen auf, dann kam auch portugiesische dritte Liga, dann wäre natürlich, wie viele jetzt auch hier, war ich natürlich auch im ersten Eindruck mit Portugal. Dritte Liga, weiß ich jetzt nicht so, was das sein soll. Dann wurden da erstmal so, okay, was wäre da möglich finanziell und so, wo man halt auch sagen muss, klar, wird dann auch jetzt jeder sagen, ah, Geld geil oder was weiß ich, aber trotzdem hat man eine Phase von der Karriere, wo man das Geld verdienen kann und so ja. Geld wird man auf jeden Fall nicht mehr verdienen. Mhm. Dann hat man gesagt, okay, man hört sich mal an. Dann bin ich da auch hingeflogen, habe auch gesagt, was ich auch schon bei anderen Vereinen gemacht hatte, auch mal aus Finnland, Holland und so weiter, das auch mal persönlich angucken, auch mit den Leuten reden. Mhm. Und ja, da war halt ein Verein, der in der dritten Liga war, also die dritte Liga, da ist auch eine Profiliga, würde ich jetzt mal schätzen, so Regionalliga-Niveau, die mhm. oberen zwei, drei Teams schon ein bisschen besser und die unteren zwei, drei ein bisschen schlechter, mhm. aber auf jeden Fall eine Liga mit Potenzial, weil du auch so durch so ein Playoff-System, sage ich mal, relativ schnell, mhm. sage ich mal, sportlich hochkommen kannst, da kommen die ersten fünf in die Playoffs, also du kannst, wenn du unter die ersten fünf kommst in der Hauptrunde, kannst du schon im Aufstieg spielen, mhm. so, also ist relativ gut und dann habe ich mir das da angeschaut, war ein Verein mit einem deutschen Investor, der gesagt hat, okay, der will jetzt hier den Verein so und so aufziehen und ja, dann habe ich mir das überlegt und ich war dann halt, das war halt dann zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte natürlich in Deutschland noch einige Regionalligisten, das hätte ich auch mhm. die ganze Zeit machen können, aber wie gesagt, da wollte ich dann, mhm. hätte ich dann, wenn gesagt, wenn Regionalliga in Deutschland, dann KSV mhm. und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich, weil ich habe so Ausland, Portugal, schon Lissabon, war ja direkt in Lissabon, war schon auch mhm. Eindruck, auch wo man direkt da war, so von der Stadt her und so.
Ja, tolle Stadt.
Wetter mhm. im Sommer mhm. war schon mhm. sehr toll. Mhm. Und wir auch vom Verein eigentlich Potenzial hatten. Also die waren dran, das war, sag ich mal, ein Verein, Tradition, ja, aber jetzt nicht so von den Fans her, aber sag ich mal, gut aufgebaut und wollten da auch was machen, hatten da auch schon 5 neue Spieler verpflichtet dann für und wollten dann halt den Kader so umbauen, dass man dann aufsteigen konnte. Und da kam auch noch ein anderer Deutscher, Jonas Wieselsberger, mit dem ich auch noch gut bin, der bei Würzburger Kickers war, der ist jetzt aber auch wieder zurück nach Deutschland.
Es war auch mindestens ein großer Sponsor ja. mit dabei, ich glaube sogar aus Deutschland, ne?
Ja, das war der Investor. Also der Investor, der ist mhm. Deutscher gewesen mhm. und das war halt noch so eine Gruppe mit verschiedenen anderen Unternehmen. Mhm. Unter anderem war da noch von Ami Paris, die Klamottenmarke, ein französischer Investor dabei. So eine Gruppe ist es halt mhm. da meistens, die halt die Vereine da übernehmen. Mhm. Ja, dann bin ich dahin, hingewechselt, ganz normal, super Unterkunft gehabt, super Leben, Ding, immer morgens trainiert, Gas gegeben, mhm. Also auch alles ganz normal gelaufen, auch sage ich mal sportlich hatte ich dann natürlich jetzt keine Vorbereitung gehabt die ganze Zeit, mhm. Wurde aber dann direkt, sage ich mal, das war ja schon mitten in der Saison oder 4., 5. Spieltag, bin ich dann da eingestiegen und hatten dann auch direkt ein Pokalspiel, war dann aber eigentlich mit einer Woche Training direkt in der Startelf und dann nach 10 Minuten Faserriss gehabt. Ja. War jetzt, glaube ich, dann halt deswegen, weil halt man halt keine Vorbereitung hatte, dann ein bisschen überlastet auch vom Mannschaftstraining gewesen. Ja, dann war ich erstmal verletzt. 3 Wochen. Hatte man aber auch Top-Behandlung. Also ich war da beim Physio, der auch Antonio Gaspar, der auch die portugiesische Nationalmannschaft betreut. Mhm. Also so war das schon vom Ding her, war das alles echt top aufgebaut. Also war auch wirklich da was möglich zu erreichen. Ja, dann, als ich nach der Verletzung zurück war, war so nach 3 Wochen, war ich dann auch im Pokalspiel, kam ich dann rein, Taça de Portugal, auch direkt ein Tor gemacht, weitergekommen in die nächste Runde. Und ja, dann in der Liga hatten wir noch, da war ja immer mit Länderspielpause, war da ein bisschen verzögert, dann hatten wir noch 2 Spiele, habe auch beide gespielt, haben aber auch beide 1 unentschieden, 1 verloren. Mhm. Ja, und dann kam eigentlich so mehr oder weniger aus dem heiteren Himmel so, dass es da irgendwie Probleme gibt.
Dem Investor ist Geld ausgegangen.
Nee, dem ist es nicht ausgegangen. Der ist jetzt auch wieder in einen anderen Verein mhm. in Portugal gegangen, wo er investiert. Die hatten da irgendwelche rechtlichen Probleme. Irgendwas okay. wegen Gelände, weil sie ein Stadion bauen wollten. Und das aber dann, der Verein wollte irgendwie nicht das abgeben. Und der Investor hat aber gesagt, er investiert da jetzt kein Geld rein, wenn es nicht ihm ist und so. Und so kam das dann. Und dann war halt ein bisschen so, okay, was ist jetzt?
Und am Monatsende hast du aber eben auch nicht mehr, ich glaube, die Punktprämie zum Beispiel, die dann nicht mehr kam?
Nee, es war ja dann so, die Gehälter wurden auch normal gezahlt die ganze Zeit und dann wurde aber gesagt vom Verein aus, wo die Investoren haben noch nicht das komplett gecancelt gehabt, sondern sie hatten sich erst, sag ich mal, zurückgezogen. Da liefen dann auch noch die Zahlungen, zumindest die Gehälter, die normalen wurden auch noch bezahlt und wir waren auch noch in der Wohnung und so, alles gut. Aber der Verein kam halt dann auf uns zu. Das war ja nicht nur ich, das waren ja mehrere Spieler, die auch, die halt neu gekommen sind, die dann gesagt haben, ja, also wir können euch jetzt so nicht bezahlen, wir müssen jetzt gucken, wie es sich entwickelt, weil es kann ja sein, okay, wird ein anderer Investor gefunden oder bleibt der Investor doch, können die sich irgendwie einigen. Ja, Also die können uns jetzt dann erstmal so auf jeden Fall, weil wir, das Ding ist, dass die in der dritten Liga in Portugal, ist zwar eine Profiliga und auch alles gut, aber auch jetzt sage ich mal in der zweiten Liga in Portugal, bis hin zur ersten, aber da bei den oberen Teams dann nicht, ist jetzt dieses Gehaltsgefüge jetzt nicht so hoch. Also ich von den Portugiesen dort, weil die verdienen einfach im Durchschnitt weniger als in Deutschland. Mhm. Und die neuen Spieler, die wir geholt hatten, die hatten natürlich ein ganz anderes Gehaltsgefüge. Mhm. Das konnte der Verein natürlich so nicht stemmen. Mhm. Und ja, dann war das halt der Punkt, dass sie gesagt haben, ey, sie brauchen erst eine Lösung, bevor halt da was ist. Und ja, dann war dann 2-3 Wochen, war auch Länderspielpause nochmal, dann war noch offen, okay, klärt sich das nicht. War dann im Endeffekt so, dass sie sich dann halt zurückgezogen haben und es hat sich nicht geklärt. So, dann musste man halt erstmal schauen, okay, was ist, was kann man machen? Verein hat gesagt, ja, wir können jetzt so nicht, wir können so nicht weiterzahlen, wir können gucken. Man hat da auch verschiedene Möglichkeiten, also es ist eine Profiliga, das heißt, du bist da schon auch abgesichert, das ist ja auch wie in Deutschland und so, du über Spielergewerkschaft und so kannst du da schon auch Sachen machen, dass du auch dein Geld kriegst und einklagen kannst etc. Also war es jetzt nicht so, oh, das ist jetzt hier nur Schwarzmalerei, dass du jetzt da irgendwie Angst hast vor allem, aber natürlich war es natürlich dann schon erstmal sportlich für den Verein, war es natürlich dann mehr oder weniger der Untergang und dann auch finanziell. So, und dann war halt natürlich der nächste Punkt, okay, was macht man? Da ging es auf jeden Fall so nicht weiter. Man hätte natürlich weitermachen können, aber hätte keinen Sinn gemacht, weil man weiß nicht, wie man das Geld bekommen hätte, vielleicht dann im Nachgang oder nicht. Mhm. Die haben dann gesagt, wir können noch trainieren, spielen wird dann schwer und ja, dann erstmal bis zur Winterpause sozusagen.
Also ich sag mal, wir erinnern uns an den Beginn der Geschichte, du sagst, du, das ist ja auch völlig in Ordnung, du bist da natürlich hauptsächlich hingegangen, weil du da natürlich dann auch nochmal gutes Geld verdienen konntest. Das Niveau sozusagen ist vergleichbar so ein bisschen mit der Regionalliga, das heißt in dem Moment, an dem du jetzt gerade bist, den du geschildert hast, war für dich klar, du musst da weg. Also du musst jetzt irgendwie sehen, dass du wieder nach Hause kommst und dann hast du eben nicht deinen Berater gebeten, vielleicht auch was zu suchen, aber du hast eben dann direkt René angerufen. Ich raff das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, wo du vorhin schon mal gesagt hast, den hast du ja angedeutet, vor der Rückkehr dann hier nach Kassel, hast du es eben dann tatsächlich selbst in die Hand genommen und hast den René direkt angerufen?
Ja, also man muss es so entziffern, dass dadurch, dass das Prozedere dann natürlich beim Verein auch kam, lief das ja schon auch über Berater, die Sachen dort mit dem Auflösen vom Vertrag, das sind ja auch rechtliche Sachen und so weiter. Das musste dann natürlich alles über den Berater laufen und dem war natürlich ja auch bewusst, okay, ich werde wahrscheinlich dann im Winter einen neuen Verein brauchen. Und dann war natürlich auch wieder von der Seite, dass er gesagt hat, okay, so und so Angebote sind da, waren auch wieder aus der Regionalliga wieder natürlich einige da. Aber ich natürlich mich dann schon gefragt habe, okay, was will ich? Ich bin natürlich einerseits schon auch wegen finanziellen nach Portugal gegangen, aber natürlich war auch wirklich, dass man gesagt hat, okay, sportlich kann man da schon was erreichen, weil wenn man wirklich gesagt hätte, ey, wir kriegen da ein Team und bist dann in der zweiten Liga, dann wäre das schon nochmal eine andere Nummer gewesen, also da wäre schon auch was drin. Also es war schon, sage ich mal, eine Kombi aus beiden. Aber habe dann auch schon gesagt, okay, was will ich jetzt? Will ich jetzt wieder irgendwo rumtouren und gucken, okay, wo gibt's jetzt vielleicht 1-2 Euro mehr und da kriegst du was und kannst dann da noch was machen? Oder du machst halt das, was du willst. So. Und dann kam, sage ich mal, der erste Kontakt war eigentlich, sage ich mal, viel auch, was auch dann im Nachhinein mit meiner Verpflichtung zu tun hatte, über einen Achim Herwig. Der hat sich, mit dem hatte ich eigentlich immer auch damals immer einen guten Austausch. Und der natürlich dann auch nachgefragt hat, ey, wie sieht's aus, was ist und so weiter. Da habe ich gesagt, ich werde wahrscheinlich was wieder Neues suchen. Und da hat er gesagt, ja, okay, wir schauen mal. Und natürlich parallel hatte ich immer noch das mit einem Berater, dass der natürlich auch über andere Vereine, mit denen ich, die mich dann auch kontaktiert haben, gesprochen habe. Dann war natürlich die Situation ein bisschen besonders beim KSV, da ja gerade der Übergang war mit Sören, dass der nicht da war. Und das Problem ja ein bisschen beim KSV war dann gewesen, dass halt keiner, man wusste erstmal nicht, okay, wer ist zuständig, weil René war jetzt noch nicht in der Position, wo er jetzt war und
er so weiter. Er war reiner Trainer, war noch nicht der sportliche Leiter.
Da hatte ich nämlich dann auch ein längeres Gespräch, habe auch gesagt, ey, ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, wieder zu machen. Ich fühle mich da hier top wohl. Ich will da jetzt auch nicht, wir brauchen da jetzt auch nicht groß die Verhandlungsklinge schwingen und sowas, so das und das, wenn es so wäre, wäre okay für mich, wenn es auch für einen Verein okay wäre Und da habe ich auch im Klinge längeres Gespräch gehabt. Der hätte gesagt, er hätte da auch sehr Bock drauf. Aber ist halt jetzt so die Phase, dass wir erstmal gucken müssen, okay, wie kriegen sie es hin? Mhm. Ja, und dann haben sie es das eigentlich, dann konnten wir dann eigentlich relativ schnell und gut im Verbund lösen, dass Daniel Bettermann, Achim und Klinge, dass sie sich dann zusammenschlossen konnten und gesagt haben, okay, sie können das so machen. Und ja, dass der Berater natürlich nicht so begeistert dann davon war, ist klar. Aber das war mir dann in dem Punkt, was ich dann auch gesagt hatte, was man dann aus dem Sommer gelernt hatte mit Warten. Ja, der Markt im Winter zum Beispiel ist ja auch nochmal ein anderer, weil es sind nicht viele Stürmer auf dem Markt. Da kommen dann noch Sachen rein und so ein Ding wieder mit Warten. Da habe ich gesagt, nee, also das ist mir jetzt auch, ich habe das jetzt mal gemacht im Sommer. Ich wollte das eigentlich auch nicht so machen, wie es dann im Endeffekt war. Aber kannst du jetzt auch nicht ändern. Aber ich kann es jetzt ändern. Und jetzt, so wie es in der Situation war, habe ich dann gesagt, nee, danke, ich brauche jetzt die Hilfe nicht mehr und werde das jetzt selber machen. Und ja, so kam das dann wieder zustande.
Ja, und damit haben wir den Kreis jetzt geschlossen. Und ich fand es total interessant, also auch alle Facetten jetzt mal zu hören, was dich bewegt hat, was passiert ist, was auch auf dich sozusagen eingeschlagen hat, in Anführungszeichen. Viele Dinge hat man ja dann auch irgendwie gar nicht so richtig mehr in der Hand. Von daher auf jeden Fall interessant. Und wie du schon gesagt hast, also Achim, Daniel, René haben alle hier, weiß ich, wirklich dann intensiv daran gearbeitet, dich wieder zurückzuholen mit Videocalls und so. Also da hat der Verein wirklich viel getan. Und ich sag mal jetzt, freuen sich auch alle, dass du wieder da bist. Klar, der Trainer sowieso, die Vereinsverantwortlichen, und du wirst ja das Gespür in der Mannschaft auch schon gespürt haben, dass sich alle wieder freuen. Nicht nur Tobi, ne, dass du jetzt dein Anlageberater wieder sein kannst, sondern unter anderem eben auch dein Kapitän. Adrian Bravo Sanchez freut sich, dass du wieder hier bist.
Ja klar, man freut sich immer über Qualität im Kader, wenn die dazu gewonnen wird. Wir haben mit Breitfelder, Plavcic, Gürt, sehr gute Stürmer im Kader. Mit Jan haben wir nochmal ein anderes Profil dazu gewonnen, wo wir ja sehr, sehr positive Erfahrungen dann auch in der Saison gewonnen hatten, in der vorigen Saison. Deswegen freuen wir uns, dass er wieder zurück ist mit seiner Qualität im Strafraum, aber auch das Bälle festmachen, das Arbeiten für die Mannschaft macht er super. Umso glücklicher sind wir, dass er zurück am Start ist in Kassel.
Genau, man darf ihn nicht nur beschränken auf seine Tore, ne, als Zielspieler natürlich auch gefragt. Wart ihr manchmal eifersüchtig in der vergangenen Rückserie? Weil immer der Name Jan Dahlke auftauchte. 15 Tore aus 15 Spielen. Hey, aber ich habe immer gesagt, ja gut, aber ohne die Pässe hätte auch keine Tore schießen können.
Nee, eifersüchtig auf keinen Fall. Man macht dann mal seine Späße, kommentiert dann unter Videos vielleicht auch nochmal Tore. Aber an sich ist da keine Eifersucht, weil man sich ja auf so einer Erfolgswelle dann als gesamtes Team bewegt. Wenn jemand vorne die Dinger wegmacht, dementsprechend freut man sich einfach nur. Und für uns war das dann ja insgesamt auch für jeden Offensivspieler eine schöne Zeit, weil wir dann auch mit Scorern, mit Vorlagen glänzen konnten.
So, jetzt kommt erschwerend aber hinzu, Jannis Südhesse, ja, in Bensheim geboren. Und wir kennen, das ist ein sehr angespanntes Verhältnis, Nordhessen, Südhessen. Kommst du trotzdem persönlich einigermaßen mit ihm klar?
Nein, na doch, also doch, natürlich. Ich komme gut mit Jan klar, ob es auf dem Platz oder außerhalb ist. Er ist ein angenehmer Typ, gut erzogen, höflich, und dementsprechend kommt man da sehr gut mit ihm zurecht.
Ist er schon alle Wurscht?
Ich hoffe es doch mal, dass er die gegessen hat. Ich hoffe, vor allem, weil er mich da auch sehr geärgert hat, nachdem ich da die Aale Wurst hochhalten musste vor dem Spiel gegen Kickers Offenbach, dass er die dann auch probiert hat.
Ich frage ihn.
Ja, sehr gut.
Ja, Jan, so, schmeckt die Aale Wurst?
Also, zu der Aale Wurst gibt es eine andere Story, und zwar der Freddy Brill schuldet mir noch eine Aale Wurst.
Ja.
Die würde ich auch mal gerne langsam haben, weil die schuldet er mir jetzt schon ein halbes Jahr.
Warum?
Es war nach irgendeinem Spiel, kam er zu mir und hat gesagt, er hat da einen Bekannten, und der hat gesagt, wenn ich heute ein Tor mache, dann gibt es eine Aalewurst.
Ja.
Und dann habe ich ein Tor gemacht und die Aalewurst gab es aber bis jetzt noch nicht.
Ah, musst du noch einfordern.
Da ziehe ich immer noch einen Freddy ein bisschen auf, dass er mir noch die Aalewurst bringt. Nee, aber bravo, danke für die Worte. Auch super Typ, auch jetzt ja auch Kapitän, damals ja noch kein Kapitän, aber das war ja auch, was ich schon am Anfang mal angeklungen habe, dass man als Stürmer nur so erfolgreich ist wie auch seine Mitspieler.
Absolut.
Und so ist es auch. Mit Bravo hatte ich auch immer auch noch einen guten Austausch, auch jetzt wieder in der Zeit in Portugal, aber auch jetzt danach, wo er sich sehr gefreut hat oder auch mir geschrieben hat, ob ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen, und da auch schon einen super Austausch hatten. Und ja, super Typ und super Spieler auch auf jeden Fall.
Jan, tausend Dank, dass du hier warst. Ich sag mal, du bist, glaube ich, der erste sympathische Südhesse, ja, mit dem ich zu tun hatte. Ja, ich habe beruflich viel mit Südhessen zu tun gehabt, waren jetzt wenig wirklich sympathischer dabei. Von daher freue ich mich, dass du wieder hier bist. Ich drück die Daumen. Dir persönlich haben wir eben schon mal drüber gesprochen, dass vielleicht jetzt relativ schnell die erste Bude kommt, vielleicht ja dann schon am Samstag gegen Schott Mainz, und dann wird das zweite, dritte Tor auch relativ schnell fallen. Und ich drücke natürlich dir und der gesamten Mannschaft vor allem auch die Daumen, dass der Knoten jetzt platzt. Von daher für euch nochmal zu Hause der Hinweis, jetzt Samstag 14 Uhr, Heimspiel hier im Auerstadion gegen Schott Mainz. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne wie immer eine positive Bewertung da. Schreibt auch gerne ein paar Zeilen unter die Folge, so als Feedback, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht gefallen hat. In der nächsten Löwengebrüll-Folge Anfang April, darf ich schon mal verraten, schauen wir dann über die erste Männermannschaft mal hinaus. Ja, so viel sei verraten. Und jetzt endet die heutige Podcast-Folge wie immer. Wie alle Podcast-Folgen enden, nämlich mit dem Gast, der hier die Folge auch heute schließt. Mein Name ist Patrick Schumacher und wir sehen uns hoffentlich alle am Samstag im Aue-Stadion. Bis dann.
Nachspielzeit, was ich euch unbedingt noch sagen will.
Ja, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in mein letztes Jahr sozusagen, und wünsche, dass es auch dieses Jahr so weitergeht und wir weiterhin so einen treuen Support von unseren Fans bekommen und uns alle zahlreich jede Woche oder jede zweite Woche im Aue-Stadion begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, euer Jan.
Löwengebrüll. Hier ist der offizielle Podcast des KSV Hessen-Kassel.